Son of a Preacher Man, der Podcast mit lauter guten Nachrichten. Letztes Mal war es so, ich rufe euch noch mal kurz in Erinnerung, Jesus hat seine Jünger aufgefordert, an ihm dran zu bleiben. Das war dieses Bild mit dem Weinstock und den Reben, wo er gesagt hat, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben und ihr sollt Frucht bringen. Mit anderen Worten, ihr sollt in meiner Spur bleiben, wenn ich nicht mehr bei euch bin. Ihr sollt so weitermachen wie bisher, wie wir es gemeinsam gemacht haben. Ihr sollt das weiterreden, ihr sollt so weiterleben, wie ich es euch gezeigt habe. Und das markanteste Merkmal der Jünger oder der Nachfolger Jesu dabei sollte sein, die Liebe. Das war das Kennzeichen der Gemeinde, der Nachfolger Jesu. Die Gemeinschaft der Jesus-Nachfolger, die soll man daran erkennen, dass unter ihnen Liebe herrscht, Liebe regiert. Sie sollen dann diese Liebe von Jesus, die bei ihnen herrscht, die sollen sie auch ausstrahlen. Denkt daran, wie das gesagt wurde. Sie sollen die Liebe von Jesus ausstrahlen. Warum? Ja, ich sag's mal mit einem etwas lustigen Bild vielleicht, weil Menschen von Liebe angezogen werden, ein bisschen wie die Motten vom Licht, könnte man sagen. Menschen werden von Liebe angezogen. Deshalb sollten sie das ausstrahlen, weil noch viele Leute dazukommen sollen. Das ist der Herzenswunsch von Jesus. Ja, noch ganz viele sollen diese Liebe Gottes kennenlernen, sollen von ihr überwunden werden, könnte man sagen. Sollen von ihr begeistert werden und sollen mit hineingenommen werden in diese Gemeinschaft der Nachfolger von Jesus und sich mit auf den Weg machen in Gottes neue Welt, ausgerichtet auf sein Reich. Wir sind hier, das war sozusagen die Quintessenz vom letzten Mal, wir sind hier, um die Liebe von Jesus zu leben, aktiv zu leben und um andere sozusagen mit hinein zu lieben in das Reich Gottes. Das war die Quintessenz von letztem Mal. Der letzte Vers letztes Mal, womit es geendet hat, war schlicht und einfach, dass Jesus sagt, ich befehle euch, einander zu lieben. Ja, das war das Ende. Und heute geht's weiter mit dem Vers 18 und das ist ein scharfer Einschnitt, ein krasser Themenwechsel. Auf einmal redet Jesus nämlich von was völlig anderem, von einer harten Realität mit einem Mal, die, ich sag mal, zumindest für uns wahrscheinlich überraschend ist, ja, warum das so unmittelbar hintereinander kommt. Er redet bis dahin von Liebe, einen Vers vorher, und jetzt auf einmal geht es so weiter. Ich glaube, für die Jünger ist es nicht ganz so überraschend damals. Ich glaube, die haben schon ein bisschen was erlebt. Für uns ist es überraschend, denn er redet von einer Realität, die wir hier bei uns im Westen, wo es uns relativ gut geht, die wir, glaube ich, oft verdrängt haben, aber die wir als Nachfolger von Jesus uns unbedingt bewusst machen müssen. Das ist ganz, ganz wichtig. Jesus bereitet seine Jünger nämlich darauf vor, dass sie, wenn sie ihm nachfolgen, wenn sie das tun, was er ihnen gesagt hat, wenn sie seine Liebe leben, dass sie dafür Hass ernten werden. Ich lese diesen Vers 18 mal vor, Johannes 15, Vers 18. Wenn die Welt euch hasst, sagt er, dann denkt daran, dass sie mich vor euch gehasst hat. Da steckt ja drin, die Welt wird euch hassen, das wird euch begegnen. Und es ist doch schockierend eigentlich, oder? Wie gesagt, bis gerade ging es um Liebe und für uns ist das befremdlich. Unser modernes, in der Regel sehr positives Menschenbild, das bei uns so gilt heute, das sagt doch, wenn du Leute nur gut behandelst, ja, dann werden sie auch irgendwie gut zu dir sein. Ja, gibt doch dieses Sprichwort, kennt ihr das? Ne? So wie man in den Wald hineinruft, so schallt's wieder heraus, ne? Das ist doch das, was damit gesagt ist. Wenn du gut mit anderen bist, dann gehen die auch gut mit dir um, dann wird es schon in Ordnung sein. Aber Jesus sagt klipp und klar, das stimmt nicht. Das wird so nicht sein. Ja, sondern wenn ihr nach meinen Prinzipien lebt, dann müsst ihr damit rechnen, gehasst zu werden. Und ich glaube wirklich, für uns hier im, ja, christlichen Abendland, wie das hier so heißt, ich glaube, für uns ist es schockierend. Ich glaube, christliche Geschwister in anderen Ländern, die wissen das viel besser als wir. Ja, Ich glaube schon allein, wenn man mal sich mit Christen unterhält, die noch in der ehemaligen DDR gelebt haben, unter dem DDR-Regime, und da als Christen auch bekannt waren, also nicht heimlich, sondern öffentlich sozusagen, die wissen schon, was das zum Teil heißt, die haben da schon eine Ahnung von. Und in vielen anderen Ländern der Welt sowieso. Da gibt es ganz viele Geschwister, die sehr gut wissen, was das bedeutet. Denkt an Nordkorea, das Land mit der schärfsten Christenverfolgung auf der Welt. Wenn du nur eine Bibel besitzt, kommst du für den Rest deines Lebens ins Arbeitslager. Aber auch in Ländern wie Pakistan, im Sudan, im Iran, selbst in Indien, wo der hinduistische Nationalismus auf dem Vormarsch ist, natürlich in China und so weiter. Da erleben die Christen das, genau das jeden Tag, dass sie für ihr gutes Leben, für die Liebe Jesu, die sie leben wollen und sich darum bemühen, Hass ernten. So ein bisschen so, wie der Paulus mal im Römerbrief geschrieben hat, Römer 8, Vers 36, hat er gesagt, weil wir zu dir gehören, sind wir mit dem Tode bedroht, man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Also auch der Paulus hat das offensichtlich so erlebt. Und da kann man sich doch fragen, warum denn? Warum um alles in der Welt ist das so? Und die erste Antwort, die Jesus hier gibt oder die in dem Text drin steht, ist, weil es Jesus auch so erging. Deshalb müssen auch wir damit rechnen, genau so behandelt zu werden wie unser Herr. Ja, das ist der Vers 20. Seht ihr hier vorne, Johannes 15, Vers 20. Denkt daran, was ich euch gesagt habe. Und dann kommt ein Zitat, also Jesus zitiert sich selbst. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr, sagt er. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Ja, ganz klar. Das ist der erste Ansatz einer Erklärung, aber so eine ganz richtige Erklärung ist das ja irgendwie auch noch nicht, oder? Man fragt sich doch, aber warum haben sie denn dann Jesus so gehasst? Okay, wir sind nicht besser als er und wir müssen damit rechnen, wenn wir zu ihm gehören, erleben wir es so. Ja, aber warum wurde Jesus so gehasst? Die Antwort ist, weil er nicht von dieser Welt ist. Weil er anders ist als diese Welt. Weil er anders gelebt hat. Weil er sich anders verhalten hat. Und weil damit weltliche Menschen, die in der Regel ja so nach eigenem Gutdünken das tun, was sie für richtig halten, das ist ja auch okay erstmal, aber nach so selber überlegen, was ist gut, was ist falsch und ihre eigenen Entscheidungen treffen, weil die dadurch herausgefordert werden. Ja, die werden dadurch herausgefordert. Jesus hat, nicht weil er das wollte, aber einfach durch sein Leben, durch sein Lebenszeugnis, oft Menschen vor den Kopf gestoßen. Warum? Weil er ihnen vor Augen gehalten hat, einfach durch sein Leben vor Augen gehalten hat, dass sie nicht gut sind. Ja? Und das ist, glaube ich, bis heute so. Unser christlicher Glaube, der fordert die Welt heraus, der kollidiert oft mit dieser Welt und mit den Entscheidungen, die Menschen in dieser Welt treffen. Und zwar ganz besonders dann, wenn wir die Liebe von Jesus wirklich leben. Denn wenn wir das tun, wenn wir diese vergebungsvolle, hingebungsvolle Liebe von Jesus, wenn wir die wirklich ausstrahlen und wenn wir die leben, dann sieht die Welt daran, wie wenig liebevoll sie eigentlich selber ist. Versteht ihr? An unserem Spiegelbild sieht die Welt, was ihr fehlt. Und dass sie den Maßstab Gottes nicht erfüllt. Ganz einfaches Beispiel will ich euch sagen. Wenn in der Schule junge Christen, Teenager, jugendliche Christen, nicht mitmachen dabei, wenn ein anderer gemobbt und fertig gemacht wird, ja, dann geht es sehr schnell, dass sie selber dafür ausgelacht und verspottet werden. Ja, Leute, die Böses tun, Menschen, die Böses tun, die wollen in der Regel gerne, dass möglichst viele dabei mitmachen. Warum? Weil es dann leichter ist, sich sozusagen in dieser Masse zu verstecken. Das machen wir doch alle zusammen, ne? Und wer nicht mitmachen will, ja, der wird dann dafür schnell gehasst, abgelehnt, verspottet, obwohl er eigentlich der ist, der sich richtig verhält. Ist krass, aber es ist so. Noch ein Beispiel, es löst, glaube ich, auch oft bei Menschen Befremden aus, wenn Christen vergeben. Ist vielleicht gar nicht auf den ersten Blick so einleuchtend, aber ich glaube, es ist so. Ich glaube, es löst Befremden aus, wenn Christen vergeben. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass vor ein paar Wochen, Mitte Januar, ist in Meinerzhagen im Sauerland ein junger Christ, ich glaube 16 war der, von anderen Teenagern aus seiner Schulklasse totgeprügelt worden, weil er dazwischen gegangen ist, als da ein Streit war. Und er wollte den Streit schlichten und dann haben sie ihn totgeprügelt dafür. Und auf der Beerdigung, das war vor, ich glaube vor 2 Wochen, hat der Vater von diesem Gestorbenen, von diesem jungen Menschen gesagt, wir vergeben diesen Menschen, die das getan haben, wir vergeben denen. Und ich glaube, ganz viele, das ist heftig, das ist krass natürlich, aber ich glaube, ganz viele, die den Glauben nicht kennen, die Jesus nicht kennen, können das überhaupt nicht verstehen und schütteln den Kopf und sagen, was ist das denn? Das befremdet mich. Oder, was ich oft erlebt habe, Menschen ärgern sich darüber, wenn wir ihnen erzählen, dass Gott sie liebt und ihnen die Schuld vergibt. Das ist interessant, oder? Menschen ärgern sich darüber, wenn wir ihnen erzählen, Gott liebt dich und vergibt dir deine Schuld. Warum? Weil sie nicht akzeptieren können, dass sie überhaupt Schuld haben, die ihnen vergeben werden müsste. Habt es oft erlebt. Man predigt das Evangelium von der Liebe Gottes, der uns annimmt, und hinterher gibt's erboste Stimmen, die sagen, aber ich bin doch kein Sünder, das brauche ich doch gar nicht. Jesus sagt, das ist der Vers 19, wenn ihr zur Welt gehören würdet, dann würde sie euch als eure Kinder lieben. Aber ihr gehört nicht zur Welt, denn ich habe euch ja aus der Welt heraus erwählt, sagt er. Und das ist der Grund, warum sie euch hasst. Weil ihr nicht dazugehört. Wenn du bewusst als Christ lebst und dich darum bemühst, Gutes zu tun, ein gutes Leben zu leben, dann wirst du Menschen damit vor den Kopf stoßen. Wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du, ich sag's mal ein bisschen drastisch, dann bist du ein Stachel im Fleisch unserer ansonsten sehr gottlosen Gesellschaft. Dein von Liebe durchdrungenes Leben, das zeigt anderen, dass sie nicht so liebevoll sind. Ja? Du klagst sie sozusagen an, ob du das willst oder nicht. Auch wenn du das gar nicht möchtest. Und genau darauf bereitet Jesus seine Jünger vor, auf diese Ablehnung, auf den Hass, der ihnen entgegenschlagen wird. Und jetzt kommt's noch dicker. Er bereitet sie auf einen noch größeren Schock vor. Johannes 16, Vers 2. Da sagt Jesus, man wird euch aus den Synagogen ausschließen. Ja, es kommt sogar eine Zeit, in der die, die euch töten, meinen Gott, einen Dienst damit zu tun. Und das ist doch besonders heftig, oder? Er sagt ihnen, ihr werdet von euren Glaubensgeschwistern verfolgt werden. Also von den anderen, mit denen ihr bis dahin in der Synagoge zusammen gebetet habt. Ihr werdet von denen gehasst und abgelehnt werden. Warum? Weil ihr an den glaubt, auf den die eigentlich warten. An den Messias. Die sagen, sie warten auf den, aber ihr habt ihn gefunden und dafür werdet ihr von denen abgelehnt. Wir sehen daran, sogar oder vielleicht sogar gerade im frommen Kontext kann man mit echter Jesus-Nachfolge ganz schön anecken. Krass, oder? Irgendwie verrückt. Aber ich glaube, das war schon immer so und ich glaube, das ist auch heute noch so. Wir realisieren das oft nicht so richtig bei uns, weil wir nochmal im Westen, in unserer Gesellschaft jahrhundertelang, ja, ich sag mal, so ein bisschen in so einem frommen Selbstbetrug gelebt haben, dass wir nämlich gedacht haben, Christsein ist doch bei uns der Normalzustand. Ja, also bei uns waren Christen jahrhundertelang die Mehrheit, zumindest vordergründig. Und die Kirche konnte sich über Jahrhunderte lang einreden, Christsein wäre der Normalzustand aller Bürger, sozusagen. Das war schon immer falsches Wunschdenken. In Wahrheit war es schon immer so, dass viele Menschen nur sehr oberflächlich Kirchenmitglieder waren, aber nicht Jesus-Nachfolger, aktive, sozusagen. Pfarrer Alexander Gart, der hat gesagt, wir haben uns über Jahrhunderte gewöhnt an ein, Zitat, Minimalchristentum als Normalchristentum. Und ich glaube, ernsthafte Jesus-Nachfolge war schon immer in der Minderheit und ist auch schon immer, das kann man auch sehen in der Geschichte, immer schon in Konflikt auch mit der Kirche gekommen, also auch mit Kirchenleitung. Denkt nur an Martin Luther. Ja? Der wollte Gottes Wort, so wie er es wirklich aus der Bibel hatte, das wollte er lehren und dafür ist er verfolgt worden, ist mit dem Tod bedroht worden, musste sich verstecken. Oder denkt an Zinzendorf, das ist der, der die Herrnhuter Brüdergemeinde gegründet hat, die jedes Jahr die Losungen herausgeben. Ja, der wurde aus seiner Heimat in Sachsen verbannt zwischenzeitlich, weil die Gemeinde, die er gegründet hatte, als Bedrohung für die Einheit der Landeskirche galt. Da haben die ihn rausgeschmissen, durfte irgendwann zurück, aber... Also ihr seht, das hat es schon immer gegeben, dass Menschen, die Jesus nachfolgen, heftigste Anfeindungen erleben, ja sogar manchmal von Kirchenleitern, von Menschen, die von sich sagen, dass sie Christen sind. Und Jesus betont das hier Und das finde ich spannend an der Stelle. Jesus betont, dass diese Leute, die ihn kennen, die behaupten, ihn zu kennen, die ihn kennen könnten, ja, dass die im Gericht strenger beurteilt werden dafür, dass die ein härteres Urteil empfangen. Das ist der Vers 22. Da sagt er, sie hätten keine Schuld, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen gesprochen hätte. Aber so haben sie keine Entschuldigung mehr für ihre Sünde. Ich glaube, es ist wichtig für uns, wenn wir in der Nachfolge von Jesus sind, dass wir das realistisch einschätzen und uns bewusst machen, nicht überall, wo Kirche draufsteht, ist auch echte Jesus-Nachfolge drin. Das ist leider so. Es gibt sozusagen die sichtbare Kirche, so unterscheidet man das in der Theologie. Man sagt, es gibt die sichtbare und die unsichtbare Kirche. Die sichtbare sind eben die Mitglieder im Verzeichnis, das Gebäude, was dazu gehört und so weiter. Und die unsichtbare sind die Menschen, die wirklich Jesus nachfolgen. Und das ist eine Realität. Das ist keine Bosheit von mir, dass ich das so sage, sondern das ist eine realistische Einschätzung, die Jesus seinen Jüngern mitgeben will. Und weil das so ist, weil das so eine gemischte Realität ist, ja, deshalb schlägt manchmal Menschen, die einfach nur Jesus nachfolgen wollen, auch innerhalb der Kirche, ja, Hass entgegen tatsächlich. Darauf bereitet Jesus seine Jünger vor, damit sie sich einstellen können. Das 16 Vers 1 sagt er nochmal deutlich, warum er das macht. Ich habe euch das gesagt, damit ihr nicht unsicher werdet, sagt er. Ich habe euch das gesagt, damit ihr nicht unsicher werdet. Denn ganz ehrlich, das ist doch genau der Effekt, oder? Das verunsichert doch zutiefst. Wenn ich Widerstand oder sogar mit diesem scharfen Wort Hass, wenn ich das erlebe, dann verunsichert mich das. Stell dir doch mal nur vor, du sagst so, was du für ganz selbstverständlich hältst, diese urchristliche Grundüberzeugung, du sagst, ich glaube, dass nur Jesus mich aus Sünde und Tod retten kann und dass ohne ihn kein Mensch in Gottes Reich dabei sein wird. Völlig selbstverständliche christliche Grundüberzeugung. Und dann erlebst du das, dass andere verstört reagieren, ablehnen, vielleicht sogar aggressiv werden, weil du das so sagst. Und womöglich sind das sogar Leute, die in der Kirche sind, ja, die in der Kirche aktiv sind und von sich sagen, dass sie Christen sind. Und da müsstest du schon sehr, sehr abgebrüht sein, sag ich mal, wenn das nicht bei dir tiefe Verunsicherung auslösen würde. Ich glaube, das ist normal, dass das passiert. Und dass man sich fragt, Moment, habe ich was falsch gemacht? War das nicht richtig, was ich gesagt habe? Man will ja nicht anecken, man will doch keinen Stress haben. Und häufig die ultimative Waffe heutzutage ist ja, dass dir dann Lieblosigkeit vorgeworfen wird. Was bist du für ein liebloser Typ? Willst doch Christ sein und so. Und das fragt man sich dann auch, das ist auch verunsichernd. Bin ich wirklich lieblos? Denn das will ich ja auf gar keinen Fall sein, das darf ich nicht sein als Christ. Also es passiert leicht, dass wenn man so einem Widerstand begegnet, dass man dann seine eigenen Glaubensüberzeugungen schnell in Frage stellt, obwohl sie eigentlich einfach nur die ganz normalen biblischen Grundüberzeugungen sind. Und Jesus ermutigt uns, indem er uns sagt heute und uns das mitgibt, es liegt nicht unbedingt an dir, okay, es könnte manchmal auch an dir liegen, wenn du dich schlecht verhältst, aber das ist ein anderes Thema, aber es liegt nicht unbedingt an dir, wenn du gehasst oder verachtet oder verlacht wirst. Lass dich nicht verunsichern. Bleib an dem, was du von Jesus gelernt hast, was du von ihm weißt. Ja? Lebe so liebevoll wie möglich. Lebe so liebevoll wie möglich. Strahle seine Liebe aus, so gut du das kannst. Aber du musst wissen, nicht alle werden dich deshalb auch automatisch lieben. Was heißt das für uns? Ich glaube, wir sind bei uns im Westen darauf viel zu wenig vorbereitet, dass das so ist und dass uns das begegnen kann. Ich glaube, wir müssen neu lernen, Jesus Nachfolge ist nicht normal, ist nicht der Normalzustand aller Bürger, sondern es ist die Ausnahme. Und wenn wir das aktiv leben, dann ist das für manche Leute attraktiv und anziehend und sie kommen dazu, aber für andere ist es auch anstößig. Und wenn Leute uns für weltfremd halten und sagen, ach, was bist du für ein verrückter Typ, weltfremder Kerl, dann müssen wir uns sagen, ist nicht schlimm. In einer Welt, die oft so böse ist, wie unsere ist, ja, da möchte ich doch in mancher Hinsicht weltfremd sein, oder? Nicht in jeder Hinsicht, aber in mancher Hinsicht möchte ich weltfremd sein. Natürlich, das finde ich jetzt noch wichtig zu sagen, natürlich solltest du jetzt heute nicht rausgehen hier und sagen, ich ärgere jetzt möglichst viele Nichtchristen, ja, damit die mich hassen und ich dann sagen kann, guck mal, ich bin ein echter, hart verfolgter Christ, guck mal, ne, das ist doch, so ist doch richtig. Nein, natürlich nicht. Auf keinen Fall. Strahle Liebe aus, so gut du kannst. Aber wenn du niemals Widerspruch erlebst, von keinem, dann könnte es sein, dass du vielleicht ein bisschen zu angepasst, zu weltförmig bist, weil dann bekommen wir Applaus. Und dir muss klar sein, christlicher Glaube, wenn du den leben willst, der ist immer eine Gegenkultur. Es ist immer Gegenkultur. Das Wort Gottes eckt an, und zwar in jeder Kultur. Immer. Über alle Jahrhunderte hinweg. Ich würde sogar sagen, das ist ein Zeichen dafür, dass es das echte Wort Gottes ist. Ja, wenn der allmächtige Gott zu uns reinspricht, sollten wir erwarten, dass er uns nicht nur bestätigt, sondern dass das auch irgendwo aneckt und mit unserer Gesellschaft kollidiert. Was tun wir? Zwei Dinge. Wir bleiben einerseits realistisch. Das ist, glaube ich, für uns auch wichtig hier in Deutschland. Wir bleiben realistisch und sehen jetzt nicht überall Christenverfolgung in unserem Land. Ja, das wäre albern. Wir leben hier in einem sehr freien Land, wo wir immer noch sehr viel tun können. Christenverfolgung ist anderswo. Okay? Also das ist wichtig. Realistisch bleiben. Wir haben hier noch lange keine Verfolgungssituation. Andererseits, das ist das andere, wir müssen uns schon klar machen und auch uns darauf einstellen, es wird schwerer, als Jesus Nachfolger zu leben in dieser Welt, auch in unserer Kultur hier, auch in Deutschland. Und wir sollten uns nicht irre machen lassen. Ja, wir bleiben einfach treu an Jesus dran, an dem, was er uns beigebracht hat, an seiner Lehre, an seinem Vorbild, so wie er gelebt hat, an seiner Liebe. Da bleiben wir dran. Das ist unsere Aufgabe. Wir lassen uns dieses Leben in der Liebe nicht nehmen, lassen uns das nicht kaputt machen, aber wir sind bereit, dafür Nachteile in Kauf zu nehmen. Wenn wir das machen, dann ist das Wohlleben in seiner Nachfolge, gut Leben in der Nachfolge von Jesus. Amen.
Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald!